Es gibt eine berühmte Geschichte, die seit vielen Jahren in verschiedenen Versionen erzählt wird. Ob sie sich genauso ereignet hat, das weiß ich nicht, vermutlich eher nicht. Aber es ist eine Geschichte, eine Anekdote, die auf wahren Vorgängen im Seefunk basiert. Ein großes amerikanisches Kriegsschiff fährt bei hoher Nacht, bei Nacht auf hoher See. Plötzlich sieht sie vor sich ein Licht. Der Kapitän greift zum Funkgerät und funkt: Hier spricht die USS irgendwas. Wir befinden uns auf Kollisionskurs. Bitte ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Steuerbord. Die Antwort kommt per Funk sofort: Nein, Sie ändern bitte Ihren Kurs um 15 Grad nach Backbord. Der Kapitän ist verärgert und funkt zurück: Hier spricht der Kapitän eines Kriegsschiffes. Ich befehle Ihnen, ändern Sie Ihren Kurs. Wieder kommt die Antwort: Nein, Sie müssen Ihren Kurs ändern. Der Kapitän verliert die Geduld. Wir sind ein Kriegsschiff der US Navy, eines der größten Schiffe der Welt. Weichen Sie sofort aus, sonst wird es Konsequenzen geben. Ein Moment Stille, dann kommt die knappe Antwort: Und wir sind ein Leuchtturm. Das Bild in dieser Anekdote ist klar. Die Realität ist hart. Das Schiff kann sich drehen, es kann seinen Kurs anpassen, der Leuchtturm eben nicht. Der Leuchtturm ist unbeweglich, er zeigt die harte Wahrheit und wer einfach weiterfährt, der riskiert Schiffbruch. Vielleicht ist es ein bisschen so ähnlich wie das, was in Kreta los ist, wo Paulus diesen Brief an Titus schreibt, den wir gerade durchgehen. Viele Stimmen behaupten, die Richtung zu kennen, die Wahrheit zu kennen. Manche treten selbstbewusst auf, andere klingen sehr fromm und sind gar nicht so richtig zu durchschauen. Aber am Ende, so sagt uns der Predigttext, führen sie in die Irre. Deshalb ruft Paulus Titus zu: Halte Kurs zur Wahrheit. Das ist heute unser Thema in der zweiten Predigt dieser Serie. Und es ist ja so spannend. Ich finde, mit dem Titusbrief, da habe ich jetzt einen Brief mir vorgenommen, den ich tatsächlich noch nie gepredigt habe. Und so einen Text, wie wir ihn heute gleich lesen werden, hätte ich mir niemals für eine Predigt einfach so ausgesucht. Den sucht man sich nur aus, wenn man sagt, wir nehmen mal eine Serie, wir machen mal den ganzen Brief durch. Denn sonst ist es einfach viel zu unbequem und viel zu hart, was hier jetzt zu lesen ist. Lasst uns diesen Text dennoch mal lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf. Ansonsten verfolgt hier vorne mit mir die Neues Leben Übersetzung. Titus 1, 10 bis 16. Denn es gibt viele, die sich der gesunden Lehre widersetzen. Sie ergehen sich in sinnlosem Geschwätz und betrügen die Menschen. Das gilt besonders für die, die jüdischer Abstammung sind. Diese Leute müssen zum Schweigen gebracht werden. Durch ihre falschen Lehre haben sie schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht, weil sie nur auf falschen Gewinn aus sind. Einer von ihnen aus ihren eigenen Reihen, ein Prophet aus Kreta, hat über sie gesagt: Die Kreter sind alle Lügner, sie sind blutgierige Bestien und faule Vielfraße. Das stimmt, weise sie deshalb streng zurecht, damit sie im Glauben stark werden. Sie müssen aufhören, sich von jüdischen Fabeln und den Anweisungen von Menschen führen zu lassen, die sich von der Wahrheit abgewandt haben. Für Menschen, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Doch für die Verdorbenen und Ungläubigen ist überhaupt nichts rein, weil ihr Denken und ihr Gewissen beschmutzt sind. Solche Leute behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Sie sind ungehorsam und widerlich und zu nichts Gutem zu gebrauchen. Soweit der Abschnitt für heute. Ziemlich harte Worte, ziemlich deftige Worte. Und wir fragen uns, was dahinter steht. Drei Gedanken zu diesem Text. Zunächst schauen wir mal in die ersten beiden Verse hinein und ich habe sie überschrieben mit den Worten: Erkenne Lüge durch Wahrheit. Denn Paulus kommt in diesem Text, nachdem wir letzte Woche so ein bisschen den Gegenwind schon hatten als Thema, sehr direkt zu dem eigentlichen Problem. Es gibt viele, die sich der gesunden Lehre widersetzen. Das war ein Problem in der Gemeinde, in den jungen Gemeinden auf Kreta. Und er beschreibt diese Menschen mit drei Begriffen. Sie sind aufsässig, sie wollen sich niemandem unterordnen, weder Gott noch Menschen. leeres Geschwätz steht dahinter, sagt er. Sie reden viel, aber sie machen viele Worte mit wenig Inhalt. Ihre Worte sind hohl. Sie sind Verführer, so betitelt er sie. Sie bringen andere durcheinander. Wäre ja schon schlimm genug, wenn sie selbst in die Irre laufen, aber sie reißen halt noch andere mit sich. Und das ist das Problem dieser Verführer. Das ist diese ernste Gefahr. Der Grund, warum Paulus hier auch in diesem Abschnitt so harte Worte findet. Er sagt, diese Leute, die dort aktiv sind, sie bringen ganze Familien, ganze Gemeinden auf eine falsche Spur, auf eine falsche Richtung. Und das hat am Ende Konsequenzen. Die Worte sind also nicht einfach nur leer und hohl, sie sind zerstörerisch und sie haben eine falsche Motivation. Sie nutzen, in Vers 11 sagt er, sie sind nach schändlichem Gewinn aus, sie nutzen Religion, um Profit zu machen, also sie nutzen die Menschen aus. Und ich musste schon ein bisschen schlucken, wenn ich das dann so lese, wie Paulus hier dann von den aus der Beschneidung, so heißt es dann wörtlich, spricht in Vers 10, hier wurde es übersetzt mit den aus jüdischer Abstammung, klingt das auf den ersten Blick sehr kritisch gegenüber Juden und das könnte missverstanden werden, das könnte sogar antisemitisch verstanden werden. Aber klar ist, Paulus ist kein Antisemit. Er war selbst Jude, er liebte sein Volk und er wusste, die Verheißungen Gottes gelten Israel. Das Problem ist also hier nicht die jüdische Herkunft, sondern die falsche Lehre, die einige Leute aus dieser Herkunft verbreitet haben und ja, damit eben Verwirrung gestiftet haben. Es geht da scheinbar, wenn man das rekonstruiert, um Menschen, die den jungen Gemeinden zusätzliche Regeln aufgelegt haben, Speisegebote, Reinheitsvorschriften. Es gibt dann die jüdischen Fabeln und Mythen, menschliche Gebote kommen dazu. Sie sagen also, um es kurz zusammenzufassen, der Glaube an Christus, der ist nicht genug. Da muss jetzt noch das und das und das dazukommen, damit das dann auch am Ende irgendwie passt. Sie verdrehen das Evangelium, sie machen es zu einer Last und das kritisiert Paulus so scharf. Das nennt er die große Lüge und er bringt diesen Gedanken den Kretern oder Titus jetzt erstmal näher mit, wie ich finde, sehr, sehr deftigen Worten. Wenn ich jetzt sagen würde, also übrigens, ein Bornheimer hat mal gesagt, alle Bornheimer sind Lügner. Und übrigens auch gefräßig und gewaltbereit und so weiter. So würde man heute wahrscheinlich nicht mehr auftreten. Aber damals war das wahrscheinlich eine gute Brücke für die Leute, denn die haben ja gesagt, also ein Kreter hat das ja gesagt. In Vers 12 sagt Paulus, einer von ihren eigenen Leuten hat gesagt, die Kreter sind alle Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Ziemlich hart. So ein kleiner Trost, es ist nicht ursprünglich von Paulus. Er greift auf ein Wort des kretischen Dichters und Philosophen Epimenides auf hier. Der greift auf ein Wort von ihm zurück, der ungefähr 600 Jahre vor Christus gelebt hat. Und Epimenides war so etwas wie ein religiöser Lehrer seiner Zeit. Man nannte ihn auch einen Propheten. Und das greift Paulus auf und sagt, ihr lieben Kreter, einer von euch hat selbst erkannt, was das für ein Problem hier ist. Mit Lüge, mit Genusssucht. Das ist schon spannend. Das war eine gute Brücke, denke ich, für die Menschen, darüber nachzudenken, ihnen diese Wahrheit so nahe zu bringen. Übrigens ist das in der Philosophiegeschichte dann viel diskutiert worden, das sogenannte Kreta-Paradox, weil alle Kreter sind Lügner, das sagt ein Kreter. Ist das jetzt wahr oder falsch? Kann man mal drüber nachdenken, wenn man sich für Philosophie interessiert. Aber das ist nicht unser Fokus hier. Unser Fokus ist, Paulus nimmt dieses Zitat auf. Er möchte aber nicht alle Kreter jetzt über einen Kamm scheren. Das glaube ich nicht. Sondern er sagt, einer von ihnen hat das selbst erkannt. So nach dem Motto, denkt mal drüber nach, ob das nicht ein Problem ist. Und in diesem Umfeld, in dem Titus, in dem du dich befindest, da sollst du jetzt Gemeinden prägen, die anders sind, die gesund im Glauben sind, die wahrhaftig sind, die glaubwürdig sind. Liebe Gemeinde, ich glaube, nicht nur Titus stand damals vor dieser Herausforderung, in so einem Umfeld Gemeinde zu bauen. Ich glaube, heute sind wir es genauso. Wir sind auch in einem Umfeld, in dem Lügen alltäglich sind. Eine Schlagzeile wird von irgendjemandem behauptet, irgendjemand sagt irgendetwas, das ist ja ganz einfach heute im Internet, man haut irgendwas raus und Menschen fallen drauf rein. Menschen sagen, ja, stimmt. Und schon geht das durchs Internet viral und irgendwann kommt raus, das war frei erfunden. Das war völliger Blödsinn. Aber bis dahin hat es schon Menschen verunsichert, hat es schon Menschen gespalten, hat es schon Menschen irregeführt. Genauso wirken geistliche Fake News heute. Sie klingen plausibel, sie klingen fromm, aber sie reißen Familien, sie reißen Gemeinden, sie reißen Einzelne vom Kurs ab. Und Kurs halten heißt also eigentlich, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. Die Herausforderung ist, wir müssen die Lüge erstmal als Lüge erkennen. Das ist ja schon schwierig genug. Woher weiß man denn, dass eine Lüge ist? Die Mona Lisa kennen wahrscheinlich viele von euch, ist eines der bekanntesten Gemälde der Welt. Ihr geschätzter Wert beträgt 896 Millionen US-Dollar. 896 Millionen US-Dollar geschätzt für ein Gemälde. Menschen aus aller Welt reisen ins Louvre, um einen Blick auf dieses Meisterwerk zu werfen. Sie ist begehrt, sie ist einzigartig, sie ist ein Original. Und das Beste ist, ich habe sie für euch mal mitgebracht, damit ihr sie auch mal betrachten könnt. Da ist sie. Die Mona Lisa. 896 Millionen. Warum habt ihr eigentlich eben gelacht? Ich sage euch, warum ihr gelacht habt. Weil ihr sofort erkannt habt, dass hier etwas nicht stimmt. Das Gesicht ist zwar sehr freundlich und schön, aber es gehört nicht der Mona Lisa. Und ihr habt das sofort erkannt. Die eine Frage ist, warum habt ihr das sofort erkannt? Weil ihr das Original kennt. Weil ihr das irgendwo schon mal gesehen habt. Mona Lisa kennt man. Irgendwo habt ihr das gesehen und ihr habt es auf einen Blick, das hat gar nicht lang gedauert, einen Moment, ey, Fälschung, direkt erkannt. Die Lüge erkennt man nur, wenn man die Wahrheit kennt. Ansonsten hat man keine Chance, irgendwie die Lüge zu erkennen oder man hat andere Möglichkeiten, sich der Frage anzunähern. Aber die Lüge erkennt man nur durch die Wahrheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir diese Frage stellen, was ist wahr, was ist wirklich verlässlich? Bei diesem Bild ist es ja sehr, sehr einfach gewesen für euch. Wie wäre es denn mal mit so etwas? Ist jetzt nicht die echte Mona Lisa, ich weiß, die darf ich aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht zeigen, glaube ich. Aber manche von euch werden es vielleicht sehen, okay, es ist sehr, sehr schwierig, hier Wahrheit von Fälschung zu unterscheiden. Vielleicht kann man hier so ein bisschen den Hinweis sehen an der Hand. Der, auf dem Beamer ist es vielleicht nicht so ganz gut sichtbar. Der kleine Finger ist ein bisschen anders. Was ich damit sagen möchte ist, manchmal ist eine Lüge sehr offensichtlich und manchmal muss man genauer hinschauen und sehr lange suchen, bis man den Fehler findet. So ist das. Und nur wenn man die Wahrheit kennt, dann kann man auch diese kleinen Fehler, auch diese Nuancen erkennen und sehen. In der Anwendung für uns heißt das, wir müssen das Original kennen. Jesus Christus, unseren Glauben, sein Wort, die Bibel, seine Wahrheit. Wenn wir ihn kennen, dann fallen wir nicht auf Täuschungen herein. Dann fallen wir nicht auf Halbwahrheiten herein, auf billige Kopien. Wenn wir mit dem Wort Gottes vertraut sind, dann spüren wir und merken wir, dann erkennen wir, wo etwas vielleicht nicht ganz stimmt. Wir werden sensibel für die Wahrheit. Erkenne also die Lüge durch die Wahrheit. Das ist der erste Gedanke. Wenn wir die nächsten Verse dann weiterlesen, dann kommen wir zum zweiten Gedanken. Nämlich Paulus geht dann darauf ein, in den Versen 13 bis 14, dass die Lüge zurückgewiesen werden soll. Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr, da ist ein Problem. Darum weise sie streng zurecht, damit sie gesund im Glauben werden. Titus soll also nicht wegschauen, wenn Lüge und falsche Lehre die Gemeinde durchziehen. Er soll die Irrlehrer nicht gewähren lassen, sondern ihnen widersprechen. Aber das Ziel ist wichtig, das hier dahinter steht. Nicht um die Irrlehrer bloßzustellen, um sie zu demütigen und so weiter, sondern damit sie gesund im Glauben werden. Denn falsche Lehren, die machen den Glauben krank. Und das Gegenmittel ist nicht Schweigen, sondern klare Korrektur. Stell dir einen Arzt vor, der eine Diagnose nicht stellt, um den Patienten nicht zu verletzen. Er hat da irgendwas entdeckt, was nicht stimmt im Körper, wo ein Problem da ist. Und dann sagt der Arzt, naja, wird bestimmt besser. Passt schon. Aber in Wirklichkeit wächst das Problem im Körper des Menschen. Das wäre lieblos. Liebe zeigt sich gerade darin, dass der Arzt klar sagt, dass hier etwas nicht stimmt, auch wenn es wehtut. Nur dann gibt es noch irgendwo eine Hoffnung auf Heilung. Und so ist es auch geistlich. Wenn wir falsche Gedanken, wenn wir Lügen, wenn wir Halbwahrheiten freien Lauf lassen, dann richten sie Schaden an. Sie müssen ans Licht gebracht werden, sie müssen benannt werden, sie müssen zurückgewiesen werden, damit es besser wird, damit der Glaube gesund wird. Die Frage ist, wie können wir das denn in unserem Leben schaffen? Wie können wir in unserem Leben die Lüge, die sich breit machen will, zurückweisen? Paulus nennt die Maßstäbe ganz klar: Gottes Wort, Gottes gesunde Lehre. Das heißt, für uns prüfen wir Gedanken, prüfen wir unsere eigenen Gedanken, prüfen wir die Trends, die uns bestimmen wollen, prüfen wir die Stimmen um uns herum immer wieder am Maßstab der Bibel. Passt es zu Gottes Wort? Führt das zu Christus? Macht das Christus groß? Oder stehen da andere Gedanken im Vordergrund? Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5 einen interessanten Gedanken. Er sagt dort, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken gefangen nehmen. Als wir dieses Jahr nach Mallorca geflogen sind mit einigen Leuten, um dort Fahrrad zu fahren, dann kamen wir am Flughafen in eine Situation, wo ich mein Handgepäck dort abgegeben habe, es wurde durchleuchtet und danach sagte der Zollbeamte, so, Koffer aufmachen. Und dann hat er etwas rausgeholt, nämlich mein schönes Fahrradwerkzeug. Es ist verboten, ein Fahrradwerkzeug mit ins Handgepäck zu nehmen, nur dass ihr das alle mal wisst. Ja, so ein Fahrradwerkzeug, da könnte man ja irgendwelche Schrauben lösen oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, warum es verboten ist, aber es ist verboten und es wurde entdeckt. Es ist spannend, diese Situation, du hast da einen Koffer und es wird durchleuchtet. Und es wird geguckt, ist da etwas drinnen, was nicht dahin gehört. Stellt euch das mal mit euren Gedanken vor, dass ihr eure Gedanken in so ein Sicherheitsgerät packt am Flughafen und es fährt da durch und dann wird gesagt, dieser Gedanke, nee, der muss raus. Der passt nicht rein, der gehört da nicht rein. Vielleicht ist das so ähnlich wie das, was Paulus meinte, wir nehmen jeden Gedanken, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Dass wir sagen, wir prüfen unsere Denkweise. Und wenn wir das feststellen, das passt nicht zu dem, was Gott sagt, dann sagen wir, so, muss raus, raus damit. Und nicht in den großen Koffer packen, nein, ganz wegschmeißen. Vielleicht kann das eine Hilfe sein, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt, dieses Bild mitnehmt für eure Gedanken. Mir hilft es. Falsche Gedanken, die in unserem Leben da sind, sollten wir nicht füttern. Sie gewinnen nämlich dadurch immer mehr Macht, je mehr wir darüber nachdenken. Ich muss Leistung bringen, um bei Gott etwas zu sein. Dieser Gedanke, der schleicht sich so oft ein, ist ein falscher Gedanke. Ich bin komplett wertlos, ich kann nichts. Gott sagt was anderes. Hauptsache, ich fühle mich gut. Ist das wirklich die Hauptsache? Es gibt so viele Gedanken, die uns prägen, die wir mal durchleuchten sollten und hinterfragen sollten. Gottes Wahrheit ist eine andere. Du bist geliebt. Du kannst nichts dafür tun, mehr geliebt zu sein von Gott. Du bist durch Christus gerettet. Deine Identität liegt in ihm. Diese Gedanken werden dein Leben grundlegend verändern. Im Gespräch sollten wir auch klar sein in unseren Beziehungen, wenn Dinge da sind, die nicht gut sind. manchmal braucht es Mut und es braucht auch immer die richtige Zeit, um das Richtige anzusprechen. Man braucht Weisheit, man muss sich da leiten lassen. Aber alles einfach nur immer stehen lassen, was nicht der Wahrheit entspricht, das bringt uns auch nicht weiter. Und wir dürfen natürlich dafür in erster Linie beten, wir dürfen das Gebet gebrauchen, denn Lüge wird auch geistlich zurückgewiesen, wird auch durch Gebet geistlich in Schranken gewiesen. Wir dürfen beten, dass Gott uns ein klares, ein reines Herz gibt, dass die Wahrheit liebt, dass die Lügen des Feindes entlarven kann. Kurs halten heißt also, Dinge nicht einfach laufen lassen. Lügen werden dadurch nur größer. Kurs halten heißt, der Wahrheit vertrauen und den Vorrang geben. Schauen wir uns den dritten Gedanken noch an. Nachdem wir die Lüge erkannt haben, durch die Wahrheit die Lüge zurückgewiesen haben, werden wir herausgefordert, die Wahrheit zu leben. Paulus schreibt einen interessanten Satz in Vers 15. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten und Ungläubigen aber ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihr Denken als auch ihr Gewissen. Mit rein und unrein greift er jetzt also Themen auf, die er vorher angerissen hat durch die jüdischen Lehrer, die dort gewesen sind, die Verwirrung gebracht haben. Rein und unrein war da ein zentrales Thema in der Gesetzesfrömmigkeit, Speisevorschriften und so weiter. Und die falschen Lehrer wollten sich jetzt durch diese Reinheit, durch äußere Vorschriften sichern. Paulus stellt jetzt hier klar, Reinheit ist eine Herzensfrage. Den Reinen ist alles rein. Wer durch Christus gereinigt ist, der darf frei leben. Und umgekehrt gilt für die, die in ihrem Gewissen belastet sind, da hilft auch keine äußere Regel. Es hilft nicht. Es macht das Gewissen nicht frei. Sie bleiben unrein, weil ihr Innerstes nicht erneuert wurde. Das Problem liegt also nicht am Essen oder an den äußeren Dingen, sondern am Gewissen. Und um dieses Gewissen zu erleichtern, ist es eigentlich ganz einfach. Diese Umkehr, diesen Schritt auf Gott zu, diese Ehrlichkeit. Herr, ich bring dir das, was ich nicht schaffe. Und was ich verbockt habe, das bringe ich dir. Einfach diese Ehrlichkeit an den Tag legen. Paulus wird aber noch schärfer in Vers 16. Sie bekennen Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich sehr, sehr hart. Er sagt so, du sprichst von Gott, aber du kennst ihn nicht. Es ist ein Lippenbekenntnis, aber dein Leben, das passt überhaupt nicht dazu. Ein ganz hartes Fazit am Ende in Vers 16. Widerlich, ungehorsam, zu jedem guten Werk untauglich. Oh, ich hoffe nicht, dass mal jemand so über uns sprechen muss. Es ist wirklich unglaublich hart. Aber Paulus macht damit klar, die Wahrheit, die zeigt sich nicht in unseren Worten in erster Linie. Die zeigt sich in unserem Leben. Und Glaube, der nicht gelebt wird, der ist eine Fälschung. Der ist irgendwie, da ist einfach nur, das ist vielleicht äußerlich wertvoll, äußerlich glänzend, aber innerlich passt das nicht dazu. Vor kurzem wurden in Europa massenhaft gefälschte 2-Euro-Münzen gefunden und aufgedeckt. Auf den ersten Blick sehen sie täuschend echt aus, aber so ein paar Details stimmen nicht ganz, das kann man auch nicht so ganz erkennen. So, es ist sehr unsauber an manchen Stellen, hier sieht man das noch sehr deutlich, den Unterschied zu einer echten Münze. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die versuchen irgendwie so zu Geld zu kommen, indem sie Münzen oder Scheine fälschen. Bei genauer Prüfung zeigt sich aber, das ist falsches Material, es sind verschwommene Details, äußerlich glänzend, innerlich wertlos. Und vielleicht meint Paulus genau das, wenn er auf die falschen Lehrer in Kreta schaut. Er sagt, dieses Christsein, das sich nur im Bekenntnis zeigt, aber wo das Leben nicht dahinter steht, das wirkt vielleicht beeindruckend, aber beim genauen Hinsehen merkt man, nee, das hat keine Kraft. Das hat keinen Wert. Und es ist schon eine sehr klare Herausforderung auch an uns, dass wir unseren Glauben ganz praktisch einfach immer wieder neu im Alltag leben müssen, Leben mit hineinnehmen müssen, dass wir nicht nur ein Lippenbekenntnis zu Jesus machen, sondern in der Woche mit ihm leben, in der Woche mit ihm unterwegs sind. Wenn unser Leben davon eine ganz andere Sprache spricht, dann sind wir so ähnlich wie so eine gefälschte 2-Euro-Münze. Wie zeigt sich denn gelebte Wahrheit? Sie zeigt sich in den christlichen Tugenden. Ehrlichkeit, Integrität, Treue. Menschen merken schnell, ob wir das leben oder nicht. Im Umgang mit anderen, ob wir echt sind, ob wir da nicht einfach nur eine Fassade aufrichten, sondern authentisch auch mit unseren Schwächen umgehen. Das habe ich letzte Woche schon so ein bisschen angerissen. Es geht nicht um Perfektion, aber es geht um die Frage, wie gehen wir denn mit den Problemen um? Wie gehen wir denn mit den Fehlern um, die wir machen? Im Alltag, wie gehen wir mit den Themen um, Geld, Arbeit, Freizeit? Oder am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie. Überall da zeigt sich unser Glaube. Paulus macht in diesem Abschnitt heute deutlich, wer auf Kurs zur Wahrheit bleiben will, der muss 3 Dinge tun. Der muss die Lüge erstmal erkennen, das geht nur durch die Wahrheit. Deswegen sind wir herausgefordert, die Wahrheit so gut wie möglich kennenzulernen, damit wir die Lüge durchschauen können. Es geht darum, dass wir die Lüge auch zurückweisen, dass wir das nicht einfach laufen lassen wie ein Arzt, der sagt, naja, das wird schon von alleine besser werden, das passt schon, sondern dass wir gucken, wir müssen die Wahrheit dagegen setzen. Und dass wir die Wahrheit wirklich in unserem Leben leben, dass wir unseren Glauben nicht nur mit dem Mund bekennen, sondern ihn mit unseren Taten bestätigen. Der größte Schutz gegen diese falschen Lehren, so macht Paulus das im gesamten ersten Kapitel, wenn wir das erste Kapitel mal dazu nehmen, deutlich, das sind Menschen, die ihr Leben glaubwürdig leben. An ihnen kann man sich orientieren. Ein Seefahrer hat es mal so gesagt, ein Schiff ohne Kompass ist dem Meer ausgeliefert, aber ein Schiff mit einem festen Kompass kann in jedem Sturm bestehen. Möge das auch unsere Leitlinie sein, dass wir in unserem Leben einen festen Kompass haben, der uns leitet. Egal wie der Sturm weht, egal wie viel Gegenwind wir erleben, wir werden durch den Sturm durchkommen, mit diesem klaren Kompass. Lasst uns noch zum Schluss beten, lasst uns gern dazu aufstehen und auch vielleicht für das nächste Lied stehen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort ja den Kompass für unser Leben gibst. Du selbst bist die Wahrheit. Herr, nicht wir haben die komplette Wahrheit ergriffen. Du bist die Wahrheit und du offenbarst sie uns Stück für Stück. Wir sind auf dem Weg zu dir. Aber du gibst uns Orientierung durch dein Wort. Du führst uns durch den Sturm wie ein Leuchtturm. Hilf uns, wachsam zu sein, dass wir die Lüge von der Wahrheit unterscheiden können. Und gib uns Mut, falsche Gedanken und den falschen Stimmen in unserem eigenen Leben zu widersprechen und sie dir zu unterstellen. Herr, wir wollen auf Kurs bleiben. Auch wenn wir Gegenwind erleben, führe du uns da mit deinem guten Geist. Bewahre du uns vor Irrwegen. Lass unser Leben durch deine Gnade ein Zeugnis sein für ja, Menschen um uns herum. Dir sei alle Ehre. Amen.